Smokey. Endlich macht Diakon Steiß dem Spuk mit einem kurzen Gebet ein Ende. Ich gehe eine rauchen. Eigentlich hatte ich mir vorgenommen, mit dem Rauchen aufzuhören, aber andererseits, was für eine scheiß Idee, ausgerechnet im Urlaub das Rauchen aufzugeben. Alles nur wegen des Anti-Raucher-Abschreckungsfilms, den wir vor kurzem in der Schule gesehen haben. Bis zum Anschlag vertierte Raucherlungen, abgeschnittene Gliedmaßen und als grausiger Höhepunkt ein Mann, dem sie in unzähligen Operationen das halbe Gesicht amputiert hatten und der durch das winzige, künstlich angelegte Atemloch am Kehlkopf weiterrauchte. Spitzname Smokey. Da ich schon mit 11 mit dem Rauchen begonnen habe, kann es nicht mehr lange dauern, bis mir ein ähnliches Schicksal blüht. Nach den Sommerferien muss ich unbedingt aufhören, aber jetzt gerade eben nicht, denn ich benötige meine Energie, um die neuen, ungewohnten Bedingungen zu beherrschen, bevor die Bedingungen mich beherrschen. Was die Nichtraucher fiebeln, nämlich verschweigen, unter extremen Umständen wie etwa Kriegsgefangenschaft, haben die Raucher eine höhere Lebenserwartung als Nichtraucher, weil sie sich wenigstens auf etwas freuen können, nämlich auf die eine gegen die tägliche Portion Wassersuppe eingetauschte Zigarette, die sie bei Temperaturen weit unter Null in irgendeinem Gulag im russischen Niemandsland gierig inhalieren. Für ein paar Minuten vergessen die Lanzer alles Leid und Elend und die erfrorenen Gliedmaßen, das Ungeziefer und die Schläge, die faulen Kartoffeln und die Demütigung und freuen sich schon auf die nächste Zigarette. Eine Zigarette, diese letzte Zigarette noch, dann gebe ich endgültig auf. Dann können sie mich von mir aus totschlagen, aber eine letzte Zigarette. So hangeln sie sich von Zigarette zu Zigarette, von Schachtel zu Schachtel, von Stange zu Stange, bis Bundeskanzler Adenauer sie endlich rausgehauen hat. Entgegen populärer Lehrmeinung ist Rauchen unter extremen Bedingungen also eine lebensverlängernde Maßnahme. Auch interessant. Schöne Menschen werden durchs Rauchen auf, hässliche Menschen abgewertet. Starke Menschen werden durchs Rauchen stärker, schwache Menschen schwächer. Außerdem bekommen die Schwachen vom Rauchen gelbe Zähne, bei den Starken werden die Zähne sogar noch weißer. Ist wirklich so. Egal, jetzt haben wir erstmal eine Stunde Mittagspause und ich gehe auf die Terrasse hinter dem Haus, Meer gucken. Der Himmel ist tief und dunstig, bestimmt regnet es heute noch. Herr Schrader sitzt allein auf einer der beiden Bänke, schaut aufs Meer und raucht eine Lux. Seine derbe, fleischige Nase wirkt noch gewaltiger als sonst. Die Augen sind umso kleiner, wie in das Peak eingelegt. Tag, Herr Schrader! Schrader hebt nur flüchtig die Hand und pult sich Knorpel oder sowas aus den Zähnen. Ich setze mich auf die andere Bank und schaue aufs Meer. Irgendwie unpassend, in meinem Alter aufs Meer zu schauen. Eigentlich macht man sowas erst ab 50 oder 60. Was kommt als nächstes? Interesse für Gärten vielleicht? Ganz allgemein, Flora und Fauna. Ob Schrader wohl gedient hat? Schrader zuckte zusammen. Ungefähr ein Dutzend 18-Zentimeter Granaten detonierten in der Packstellung und zerstörten sie vollständig. Über allem lag giftiger, beißender Rauch. Schmidt war der Bauch geplatzt. Er hatte noch mit letzter Kraft versucht, seine Gedärme zurückzuhalten. Petermann hatte der glühend heiße Rückstoß einer Panzerfaust erwischt. Er war bis auf die Knochen verkohlt. Schrader erwies den Kameraden einen letzten Dienst und schloss ihnen die Augen. Die dichten Schneeflocken würden die Leichen spätestens bis zum Abend vollständig bedeckt haben. Plötzlich hörte er das Klingeln von Panzerketten. Die Vorhut der 3. russischen Panzerdivision. Der verdammte Stalin, wie macht er das bloß, dachte Schrader. Immer noch pumpen die Russen neues Menschenmaterial aus den Untiefen ihres Riesenreiches an die Front. Er raffte alle Panzerfäuste, deren er habhaft werden konnte, zusammen und verbarrikadierte sich im letzten noch intakten Abschnitt des Schützengrabens, als er nicht mal 50 Meter in Entfernung der erste T-34-Panzer durchbrach. So oder ähnlich muss es gewesen sein. Schrader zündet sich nervös die nächste Zigarette an. Er ist seinem eigenen Redeschwall ausgeliefert und braucht dringend jemand, den er zutexten kann. Und wenn es nur ein pygmäenwüchsiger Teenager ist. Ich tue harmlos und schaue gedankenverloren aufs Meer, als würde ich über etwas mit christlichem Inhalt nachdenken. Schließlich hält er es nicht mehr aus. Sag mal! Ich drehe mich zu ihm um. Meinen Sie mich?
Meinen Sie mich? Sie ist ja sonst noch jemanden?
Nö.
Wie gefällt dir das denn hier?
Ja, ganz gut.
Früher war das viel besser.
Ach, wusste ich gar nicht.
Doch, da waren auch die ganzen alten Leute mit. Da war ein ganz anderes Ding. Und der alte Pastor kennst du gar nicht mehr, ne?
An seinem schwabbeligen Mund bilden sich beim Reden riesige Speichelblasen. Nee, wie hieß der denn nochmal?
Wie, den kennst du nicht? Pastor Köbel musst du auch kennen. Wie auch nie von gehört oder was?
Doch, ich glaube ja, aber ich weiß gar nicht genau.
Wie musst du das wissen? Ach, egal. Pastor Köbel ist in Heim, muss man sich mal vorstellen. Reißt er sich ein Leben den Arsch auf für die Gemeinde und jetzt ist er am Heim. Und das wollen Christen sein. Gar nichts sind die.
Nur in seinem eigenen Redeschwall fühlt er sich sicher aufgehoben. Schrader hält mir die Packung Lux hin.
Und was mit dir raus, du willst eine Zigarette?
Ja, gern. Ich nehme eine.
Das ist vernünftig.
Er reicht mir Feuer. Waren Sie eigentlich im Krieg?
Was? Bist du doof, aber bist du bescheuert?
Wieso macht auch nichts?
Du bist doch echt ganz schussecht. Als Mensch, du dummes Schwein, zu kleine Ohren.
Ja, Entschuldigung. Was ist denn mit dem los? Ich dachte, es würde ihn freuen, dass ich glaube, er wäre im Krieg gewesen.
Du musst dir mal vorüberlegen, Meister. Ich gebe dir hier noch Zigarette, du. Ich glaub's nicht.
Ja. Schrader stimmt seine Looks weg und geht. Mir fällt ein, dass ich versprochen habe, zu Hause anzurufen, ob ich gut angekommen bin und so. Ich habe nicht die geringste Lust, aber jetzt ist eine gute Gelegenheit, dann habe ich's hinter mir. In der Nougat-Höhle gibt es nur einen einzigen klapprigen Telefonapparat, der auf einem Tischchen im Gemeinschaftsraum steht. Daneben liegt ein Schreibheft, in das man seinen Namen und die Anzahl der Einheiten einträgt. Abgerechnet wird wie überall zum Schluss. Ich nehme mir vor, höchstens eine Einheit zu vertelefonieren. Die kostet 20 Pfennig und dauert 8 Minuten, glaube ich. Föt, 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 föt. Gott, oh Gott, hoffentlich geht niemand dran. Aber das ist ja auch schon wieder Quatsch, da muss ich später nochmal versuchen. Wie man es dreht und wendet, alles scheiße. Föt, föt, föt. Ich verstehe das nicht, bei uns ist doch immer einer da. Klack. Sabine Brun? Meine Schwester. Hey Sabine, hier ist Thorsten. Na, wie ist? Ich weiß nicht, bisher noch nicht so geil. Und wieso nicht? Wegen der Leute, total viele Idioten mit und alte Leute und das wäre das auch nicht so gut. Ach Quatsch, schau doch erstmal ab. Nee, ich glaub da nicht mal dran, echt nicht. Und wie ist bei dir so?
Ach, ich hab jetzt bald endgültig keinen Bock mehr. Ich glaube, ich schmeiß die Lehre.
Meine Schwester macht eine Ausbildung zur Arzthelferin, zweites Lehrjahr. Alle Mädchen mit Realschulabschluss werden entweder Optikerin oder Büro-, Groß-, Außenhandel-, Speditionskauffrau oder Arzthelferin. Etwas anderes ist nicht vorgesehen. Die Jungs lernen ein Handwerk. Ein beliebtes ist irgendwas mit Kfz oder was Kaufmännisches. Die Hauptschüler werden Bäcker oder Verkäuferin oder Straßenreinigung oder Gärtner. Den besten Berufswunsch aller Zeiten hat mal Wilfried Schmale geäußert.
Und was ist mit dir, Wilfried? Was willst du denn mal werden? Hilfsknecht auf den Hof!
Hat er todernst gemeint. Muss man sich mal vorstellen, kann sich kein Mensch vorstellen. Nicht Knecht, Hilfsknecht. Bescheidener kann man das Berufsleben nicht angehen. Die Möglichkeit des Scheiterns wird von vornherein ausgeschlossen. Leider sind Wilfrieds Eltern nach Neuseeland ausgewandert und Wilfried musste mit. Vielleicht hat das ja trotzdem durchgezogen. In Neuseeland gibt es ja schließlich auch Bauernhöfe.
Wirklich? Das ist doch nur noch ein halbes Jahr, das hältst du durch. Du Mutti, komm grad! Du wolltest, dass ich auch nochmal mit ihr sprechen.
Ja, aber überleg das doch nochmal mit der Lehre. Pause. Wie bin ich denn drauf? Soll sie doch hinschmeißen?
Komm mal, Thorsten ist dran,
ruft Sabine und sagt dann zu mir, also tschüss, ich leg dich mal weg. Ja, tschüss. Pause, Pause, Pause. Meine Mutter lässt sich extra lange Zeit. Schließlich muss klargestellt werden, wer hier auf wen zu warten hat. Schlurf, Klapper, Knister. Erstmal schön Tüten auspacken. Pause.
Brun?
Nicht etwa hier ist Mutti oder so.
Ja, hallo, ich bin's. Ich wollte mal anrufen.
Eigentlich wolltest du gestern anrufen. So haben wir das jedenfalls verabredet. Aber du hattest wahrscheinlich Besseres zu tun.
Und nein, oh nein, oh nein, es geht das gleich schon wieder so los. Sie weiß genau, welche Macht sie über mich hat. Wenn das Telefonat ohne versöhnlichen Abschluss endet, kriege ich das miese Gefühl überhaupt nicht mehr weg. Ich kenne mich doch.
Ich habe das gestern nicht geschafft, echt nicht.
Wieso? Du kannst mir doch nicht erzählen, dass du keine 2 Minuten Zeit hattest für ein kurzes Telefonat. Hallo, ich bin gut angekommen, mir nicht. Oder ist das zu viel verlangt?
Es hat einfach keinen Zweck.
Nein, normalerweise nicht, aber mir war übel von der Busfahrt, glaube ich. Und ich habe mich gleich hingelegt. Ich war noch nicht mal was essen.
Thorsten, stimmt das?
Na ja, natürlich stimmt das.
Du weißt, dass ich an deiner Stimme höre, wenn du lügst. Ein Anruf beim Passau und ich weiß Bescheid.
Ja, dann musst du eben anrufen. Ich sag die Wahrheit.
Pause, leises Atmen.
Wann meldest du dich wieder?
Weiß nicht, wann soll ich denn?
Wann du sollst? Thorsten, wenn das für dich eine unangenehme Pflichtveranstaltung ist, brauchst du dich auch gar nicht mehr melden.
Ja, dann in einer Woche wieder.
Wenn er danach ist, ruf an. Wenn nicht, lass es aber bleiben.
Ja, gut, ich probier's. Ist manchmal nicht so einfach, weil wir nur den einen Apparat haben. Der muss schließlich frei sein.
Thorsten, willst du mich veräppeln? Selbst wenn der Apparat besetzt ist, dann probiert man das in einer Viertelstunde nochmal. Oder du gehst die paar Schritte zum öffentlichen Fernsprecher.
Ja.
Etwas einsilbig, mein Herr Sohn, na? Dann wünsche ich dir noch viel Spaß. Mach's mal ganz gut.
Ja, danke, du auch.
Pause.
Und? Soll ich niemanden grüßen?
Ach so, doch, natürlich, schöne Grüße an Papa und Oma.
Na gut, ich dachte schon. Also, viel Spaß und gute Besserung, falls du es nötig hast.
Ja, danke, tschüss.
Hoffnungslos. Das war so, ist so und wird auch so bleiben. Für immer. Die einzige Chance, meine Eltern trennen sich und ich darf zu meinem Vater. Angeblich wünschen sich alle Kinder, dass ihre Eltern zusammenbleiben. Ich bin da wohl die große Ausnahme. Bis vor einem Jahr hatte meine Mutter heimlich einen Freund, Eckbert, und ich bin der Einzige, der es weiß. Eines Nachmittags, meine Mutter dachte, niemand wäre da, hat sie mit ihm telefoniert und seither wusste ich Bescheid. Eckbert. Man kann sich ja denken, was hinter einem solchen Namen ungefähr steckt. Wie die miteinander geredet haben, musste das schon jahrelang so gehen. Meine Mutter war schon immer egoistisch, hartherzig und humorlos. Aber seit einem Jahr ungefähr ist sie ganz und gar unerträglich. Ich vermute, dass Egbert sich von ihr getrennt hat, denn sie lässt sich seitdem total gehen. Mit meinem Vater geht's äußerlich schon viel länger abwärts. Er hat bestimmt 30 Kilo zugenommen, ist durch die Kettenraucherei ganz kurzatmig und Haare hat er auch noch kaum welche auf dem Kopf. Eine irgendwie hilflose, zerzottelte Erscheinung. Die Eltern meiner Freunde und Klassenkameraden sehen fast alle so aus. Sie gleichen sich äußerlich mit den Jahren seltsam an. Dicke, verwaschene, grobe, ungelenkige Geschöpfe, die viel schlechter aussehen als nötig. Alles geht weg und nichts kommt hinzu. Vielleicht trainieren sie ja schon fürs Altersheim. Egal, meinen Vater mag ich, meine Mutter nicht. Wir passen einfach nicht zusammen, so einfach ist das. Sowas soll es ja geben, und zwar öfter als man denkt. Wäre sie bloß mit Egbert abgehauen, als ich sie noch wollte. Jetzt ist es wohl zu spät und sie wird mich so lange terrorisieren, bis sie vor lauter Hass und Langeweile tot umfällt oder ich mit 18 endlich von zu Hause ausziehen darf. Klack, aufgelegt. Ich werde nicht wieder anrufen.